Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu Folge 80 meines Podcasts und damit heiße ich auch meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin Tim Stegmann und wir starten einmal mit der Selbstvorstellung.
Moin, ja, mein Name ist Tim. Ich bin 35 Jahre alt mittlerweile, besitze die A-Lizenz und habe das große Glück, insgesamt drei Master absolviert zu haben im Fußball, einen in taktischer Periodisierung auf Englisch und zwei spanischsprachige Master, einen bei Real Madrid, der ist Master in Direction de Football. Da geht es um Erfolgsmodelle aus dem europäischen und insbesondere Nachwuchsfußball und ein beim FC Barcelona, wo es insbesondere um die Methodik vom FC Barcelona geht. Ich habe insgesamt 6 Jahre in verschiedenen Funktionen beim VfL Wolfsburg im Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet, war 1,5 Jahre Co-Trainer in der dritten Liga bei den Würzburger Kickers und bin seit 2019 Verbandssportlehrer beim Hamburger Fußballverband. Und in dieser Funktion machen wir Trainerausbildung und begleiten wir Auswahlmannschaften.
Ja, sehr cool. Und du hast ja jetzt auch neulich ein Buch rausgebracht, das ja auch sehr erfolgreich läuft mit Xavi Campeón. Und das ist ja auch so ein bisschen, naja, der Grund dafür, dass wir hier heute miteinander sprechen. Und ich finde das eigentlich, naja, ganz spannend, so dieses Thema Taktik im Jugendfußball. Also ich hatte zum Beispiel auch mal eine Folge mit Christian Rieks aufgenommen, der bei Holstein Kiel in der Jugend aktiv ist. Und der meinte, wenn sie dann FSJler haben und die zur B-Lizenz gehen, dann sagen sie gerne mal, naja, geh da mal hin, hör dir das mal an und wenn du wieder zurückkommst, dann vergisst du das meiste wahrscheinlich mal besser, weil in den jüngeren Altersklassen, wo die dann aktiv sind, soll's ja, so war die Argumentation, noch gar nicht so groß mannschaftstaktisch sein und das ist ja das, was dann auch viel in so einer B-Lizenz gemacht würde. Also er wollte jetzt nicht die Inhalte kritisieren, sondern nur sagen, für die Altersklasse ist das vielleicht nicht das ganz Richtige. Und ja, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir heute stellen möchte. Was ist so der Stellenwert von Taktik im Jugendfußball? Wobei man da natürlich auch differenzieren muss zwischen Mannschaftstaktik und Gruppen- und Individualtaktik. Aber das möchte ich mir als Frage stellen und dann vielleicht auch, was kann man von so einem Xabi Alonso oder generell aus dem Profifußball vielleicht auch in die Jugend implementieren oder ist das Quatsch und man sollte da strikt trennen? Das ist so die Leitfrage für die heutige Folge. Aber vielleicht zu Beginn einmal kannst du ja den Hörern einmal erzählen, naja, worum geht's denn grob in deinem Buch?
Das Buch Xavi Campeón beschreibe ich immer liebevoll als zwei in eins, zwei Büchern in einem, weil es einerseits so ist, dass ich mir die Evolution und natürlich auch die taktische Evolution von der Spielweise anschaue von Bayer Leverkusen, vom Start von Xabi Alonso in Leverkusen weg bis hin zur Meistersaison, welche Konzepte es direkt schon in den ersten Spielen gab, welche Konzepte darüber hinaus bereits schon in seiner Zeit bei Real Sociedad San Sebastian, bei der zweiten Mannschaft, umgesetzt waren und präsent waren, was also so der Spielstil oder das Spielmodell an sich von Xabi Alonso ist, zumindest aus externer Perspektive, weil es ist ja kein Einblick in dem Sinne, weil ich jetzt nicht das Glück hatte, mit ihm persönlich mich darüber auszutauschen, dementsprechend von Betrachtung also von außen und dann, wie sich die Dinge entsprechend hin entwickelt haben. Und dann gibt es noch einen anderen Teil des Buches, oder das Buch ist so aufgebaut, dass es zwischendurch immer so verschiedene Einschübe gibt, die theoretisch sind, theoretisch nicht verstanden im Sinne von trocken, sondern ich hoffe eigentlich interessant genug gestaltet, aber wo es eben auch darum geht, bestimmte Begriffe und bestimmte Dinge zu erklären. Was ist denn ein Spielmodell? Was funktioniert das denn? Was sind denn geteilte Intentionen? Und was verbirgt sich hinter bestimmten Aspekten, um dann am Ende des Tages, oder was ist vielleicht auch grundsätzlich so eine Idee im spanischen Fußball oder ein Grundverständnis im spanischen Fußball? Weil wenn wir die Perspektive verstehen wollen, dann müssen wir natürlich uns irgendwie die Frage stellen, naja, wie denkt in Anführungszeichen sehr verallgemeinert der spanische Trainer an sich, oder was sind so Konzepte, die typisch sind im spanischen Fußball? Was sind typische Sachen in der Verständnisweise, wie agiert wird, wie trainiert wird, wie der Fußball an sich verstanden wird, der sich schon in, ja, in gewissen Teilen zur deutschen Perspektive unterscheidet, um dann natürlich in der Folge auch diese Analyse zu erlernen. Das heißt, es ist im Prinzip ein theoretisches Werk mit Einblicken in den spanischen Fußball oder mit einer gewissen Fußballtheorie, auch im letzten Kapitel mit einer gewissen Trainings- oder mit einem gewissen Inhalt an Trainingstheorie und dann auch Trainingspraxis, Trainingsformen für die Praxis explizit. Ohne, weil wir in Deutschland ja gerne immer unterwegs sind, was ist jetzt das Rezept? Wenn ich das mache, dann gewinne ich immer. So, das ist ja das, wo jeder Trainer nach giert so ein bisschen, und du hast ja auch das Thema angesprochen. Wir dürfen ja auch die B-Lizenz ausbilden, und unabhängig davon, dass sie wahrscheinlich in Details in jedem Landesverband schon auch sehr unterschiedlich ausgestaltet ist und es natürlich immer auf den Absolventen selbst ankommt, was der oder diejenige dann konkret selber mitnimmt, ist natürlich dann, dass ja, die B-Lizenz ist ja die erste Fußballleistungslizenz, und natürlich beschäftigt die sich deshalb mit ein wenig mehr Sachen, die vielleicht etwas mit Mannschaftstaktik oder mit Erwachsenenfußball an sich zu tun haben oder mit Jugendleistungsfußball zu tun haben. Und von Jugendleistungsfußball würden wir jetzt ja im Kinderbereich und selbst im Aufbaubereich nicht unbedingt sprechen. So, und deshalb, ja, geht erstmal das Buch an sich darum, dass es diese Analyse gibt von Bayer Leverkusen und diese Theorie. Und wenn Sie jetzt die Frage ist, naja, was kann ich denn jetzt mitnehmen von all diesen Sachen für mich, dann sind es total verschiedene Aspekte. Es gibt ja in Deutschland, und das hast du ja im Zweifelsfall auch schon mathematisiert, und ist ja ein großes Thema eigentlich, das Thema der Spielprinzipien. So, die meisten, das ist bei uns auch einerseits so eine Aufforderung, beispielsweise in der B-Lizenz, indem dass die Coaches ein Selbstkonzept entwickeln, sollen sie natürlich auch Spielprinzipien für sich entwickeln. Jetzt ist aber, ich weiß nicht, wie hast du eine konkrete Definition zum Wort Spielprinzip am Start, was das für dich ist?
Ja, also für mich sind Spielprinzipien Leitlinien für Spieler, die immer gelten. Also sagt ja auch Julian Nagelsmann beim ITK, also unabhängig von Mannschaftstaktik oder naja, was halt alles im Spiel passieren könnte. Also in jedem Spiel kann ich mich an diesen Verhaltensregeln quasi orientieren, die einen Rahmen abbilden, und in diesem Rahmen kann ich mich dann als Spieler frei bewegen, ja.
Und genau das ist perfekt. Genau das ist perfekt, weil häufig erleben wir auch, dass in dieser breiten Definition, die für manche total unklar ist, was Spielprinzipien sind, oft Sachen formuliert werden, die eher einengend sind und eher möglicherweise die Spielerinnen und Spieler fester machen und mehr einschränken, als sozusagen frei denken lassen und was oder frei entscheiden lassen innerhalb dieses Bezugsrahmens oder innerhalb dieses Rahmens, in dem die Mannschaft agieren soll. Und wenn es jetzt darum geht, das so ein wenig ja aufzulockern und eine andere Perspektive einzunehmen, verwenden wir beispielsweise den Begriff der Intention. Also das heißt, ich habe eine Intention, ich habe einen Gedanken, was wollen wir erreichen? Zum Beispiel haben wir die Intention, wir wollen gerne in die Box und wir wollen vielleicht über bestimmte Wege in die Box. Und dann ist es ja ein Unterschied, ob ich jetzt sage, die Intention, ich will gerne über diese Spielfläche oder über diesen Raum die Box attackieren. Aber ich sage ja nicht genau wie. Also ob der Ball da jetzt flach durchkommt, Schnittstellenpass, hoch, per Chip, wie auch immer. Das ist ja frei. Und in dem Augenblick, wo ich also eine Zielstellung formuliert habe und es geschafft habe, dieses Ziel zu formulieren, was ist unsere Intention, wo wollen wir hinkommen, aber den Weg dahin offen lasse, ist es ja ähnlich wie beim Spielprinzip. Es ist erstmal eine Grundidee, was ist unsere Intention, oder unsere Intention ist, wir wollen weiß nicht, gut aufeinander achten, weil wir miteinander abgestimmt oder synchronisiert agieren wollen. Alles klar, aber das ist ja immer etwas schon mal, was den Blick von meiner Mannschaft in eine bestimmte Richtung bringt, was es uns ermöglicht, hinterher besser miteinander vernetzt zusammen Fußball zu spielen. Wenn wir dann darüber sprechen, naja, können das nicht auch schon kleine Kinder oder kleinere Kinder, wenn wir jetzt über eine E-Jugend sprechen, dann denke ich, dass man sagen kann, 100% kann das schon eine E-Jugend machen. Die entscheidende Frage ist ja immer, muss ich einer E-Jugend die gleichen Begriffe um die Ohren hauen, wie ich das einer A-Jugend machen würde? Und hilft das überhaupt? Also, was von dem, was ich als Trainer sage, hilft denn jetzt überhaupt meiner Mannschaft? Weil am Ende des Tages können und in Wolfsburg habe ich ja beispielsweise auch eine gewisse Zeit eine E-Jugend mal trainiert. Die Kinder können schon die extrem wildesten Sachen umsetzen, ohne es benennen zu müssen, ohne es zu wissen, möglicherweise sogar. Und ich glaube auch, dass wir deshalb erstmal vielleicht sogar einen Schritt zurückgehen müssen und nicht nur uns die Frage stellen müssen, was ist denn überhaupt Taktik, sondern auch uns die Frage stellen, für wen ist denn überhaupt diese ganze Abgrenzung individualtaktisch, gruppentaktisch, mannschaftstaktisch, für wen ist die denn gemacht? Die ist ja für uns Trainer gemacht, damit es für uns leichter ist, vermeintlich, die Sachen zu analysieren und ja, abzustecken, weil wir müssen ja was definieren und wir müssen das ja abgrenzen. Wir sind hier in Deutschland, das muss alles klar sein. Das muss alles richtig oder falsch sein. Man kann einen Schritt zurückgehen und stattdessen sich die Frage stellen, erstens, was ist Taktik? Taktik für mich ist erst einmal oder taktisch ist jede Entscheidung, die ich treffe, um ein Ziel zu erreichen. Das heißt, heute Morgen, wenn du und ich gefrühstückt haben, ich hoffe, du hast schon gefrühstückt, dann hast du ja eine Entscheidung getroffen, was du gerne essen möchtest. Weiß ich nicht, zum Beispiel Müsli, ich komme damit immer gut leicht in den Tag mit ein bisschen Obst rein und das ist gut, fühle ich mich wohl und ich werde satt und ich weiß, das hält eine gewisse Zeit vor und, und. Das heißt, du hast diese Entscheidung getroffen anhand deiner Präferenzen, anhand deiner Intention. Meine Intention ist, ich möchte satt werden, ich möchte mich leicht fühlen, ich möchte dieses Ziel erreichen und anhand der Möglichkeiten logischerweise. Ist jetzt Müsli ist alle, ich muss eigentlich einkaufen gehen, habe ich das nicht zur Verfügung, da muss ich natürlich eine alternative Lösung finden. Im Fußball ist es ja ähnlich. Ich sehe meinen Mitspieler auf der anderen Seite, ich möchte einen Diagonalball spielen, ich habe nicht die technischen Mittel dazu, einen guten Diagonalball zu spielen, also fällt diese Lösung flach, obwohl ich sie wahrgenommen habe und obwohl es eigentlich die Intention erfüllt, naja, wir wollen den freien Raum attackieren. Also ist die erste Definition oder die erste Entscheidung, was ist Taktik? Taktisch wird agiert überall, wo eine Entscheidung gefällt wird, eine Entscheidung getroffen wird. Wenn wir dann uns den Fußball der Besten angucken, ob es jetzt, weil Länderspielpause war, die Nationalmannschaften sind, ob wir Champions League der Männer, der Frauen uns angucken, das höchste Level, dann können wir schon sagen, dass die besten Spielerinnen und Spieler für gewöhnlich die sind, die die beste Entscheidung treffen. Die beste Entscheidung adäquat zur Spielsituation und die beste Entscheidung nicht nur, also die treffen sie nicht nur, die führen sie aus, sonst würden wir es nicht sehen, dass sie die Entscheidung treffen, sondern sie haben auch die koordinativen Mittel, die technischen Mittel, das alles umzusetzen. Es gibt beispielsweise den schönen Spruch, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, ist jedes Problem für dich ein Nagel. Und wenn das jetzt bezogen auf Fußball so wäre, das wäre sehr schade, weil das bedeutet, du kannst nur sehr eindimensional agieren. Wenn wir also darüber sprechen, dass die Entscheidungsqualität bei den besten Spielerinnen und Spielern top ist, dann wäre es ja fantastisch, wenn unsere jungen Spielerinnen und Spieler so oft wie möglich und so häufig wie möglich in Entscheidung kommen, in die Entscheidung kommen, schon im Training, weil dann nur über permanente Entscheidung, nur über permanent immer wieder in die Situation kommen und ja, diese Dinge erleben, dadurch ja ein nächster Schritt möglich ist, dadurch ja eine Verbesserung stattfindet. Und dann kommt es natürlich entscheidend darauf an, wie das Ganze begleitet wird. Weil in einem Entscheidungsprozess oder wenn wir uns jetzt vorstellen, und jeder, der Fußball gespielt hat, kann das wahrscheinlich ja erstmal nachempfinden, egal auf welchem Niveau. Ich bin jetzt gerade mit meinem Puls auf 180. Ich bin gerade richtig gerannt. Ich habe gerade richtig Stress. Ich nehme gerade tausend Sachen wahr und bestimmte Sachen nehme ich auch vielleicht nicht wahr, weil unter Stress mein Sichtfeld ein bisschen kleiner wird. Und jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen. Der Trainer schreibt mich an: Warum hast du den und den nicht gesehen? Wenn es gut läuft. Vielleicht fragt er auch, bin ich blind? Das wäre schade. Und das sind dann, und dann komme ich wieder zu der ersten Frage, die ich gestellt habe, zurück. Was hilft denn in dem Augenblick? Was hilft mir in dem Augenblick als Spielerin oder Spieler, wenn ich so sehr unter Stress bin? Jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen und die Entscheidung war vielleicht nicht optimal. Dann können wir auch schon mal festhalten, dass kein Spieler und keine Spielerin auf dem Platz eine Entscheidung treffen wird, absichtlich, die schlecht für die Mannschaft ist. So viel sollten wir unserer Mannschaft schon unterstellen dürfen, dass keiner absichtlich was schlecht macht. Keiner steht morgens auf und sagt, heute bin ich richtig schlecht, sondern jeder versucht ja und untergeht ja in dem Selbstverständnis, dass das, was er oder sie macht, gut und richtig ist. Das bedeutet am Ende des Tages, dass unser Coaching-Prozess so darauf einwirken sollte, dass unsere Spieler oder Spielerin ja merkt, was sind denn die Kriterien, anhand derer ich eine bessere Entscheidung fällen kann? Wohin sollte ich denn schauen beispielsweise oder welche Informationen brauche ich, damit ich die bessere Entscheidung fällen kann? Gibt es, wie gesagt, gibt es Referenzpunkte, gibt es Referenzgrößen? Wie ist meine Wahrnehmung? Wie ist meine Abstimmung mit den Mitspielern? Gibt es vielleicht auch eine gewisse Kenntnis von meinen Mitspielern, dass ich weiß, hey, Hugo ist der Schnellste aus meiner Mannschaft. Den kann ich auf jeden Fall immer den Ball in den Lauf zu spielen. Aber weiß nicht, David braucht den Ball immer lieber in den Fuß. Und genau so können wir ja durch Fragen, also durch offene Fragen und Weiterfragen und Nachfragen diesen Prozess immer weiter gestalten. Weil manche Mannschaften oder Trainer kommen, du hast es ja schon angesprochen, sind in der Trainerausbildung, nehmen da mit. Der Ausbilder hat gesagt, ich soll Fragen stellen. Alles klar, jetzt stelle ich viele Fragen. Jetzt stellt der Coach eine Frage und jetzt passiert natürlich was, was voll unangenehm ist. Es beantwortet erstmal keiner. Dann musst du warten, dann musst du es aushalten und jemand wird antworten. Jemand wird antworten. Und dann gibt es die Coach, die dann sagen, Gott sei Dank, jetzt hat jemand geantwortet, alles klar, ich erzähle jetzt den Rest weiter, weil ich habe ja eine Frage gestellt mit der Intention, dass die und die Antwort kommt. Jetzt rede ich die Leute schon mal an die Wand. Und wir wünschen uns, dass die Leute weiterfragen. Es gibt nämlich Spieler, die gefühlt darauf abgerichtet sind, weil sie das erlebt haben von ihren Trainern, immer die Antwort zu geben, die der Coach auch erwartet. Das heißt, du stellst jetzt eine Frage, dann antwortet er das, was ich hören will, und ich sage, ja, genau, und dann erzähle ich weiter. Also interessiert dich ja die Meinung von dem Spieler gar nicht. Und es wäre ja viel schöner, wenn ich nicht eine Frage stelle, weil mir gesagt wurde, stell mal eine Frage, das bist ein guter Trainer, wenn du eine Frage stellst, sondern es wäre ja viel schöner, wenn jemand eine Frage stellt, und ich erfahre durch diese Frage, wie meine Mannschaft denkt. Und meine Mannschaft erfährt, wie ich denke. Und dann kann ich nachfragen, was ist für dich die beste Option? Warum ist das die beste Option? Wen hast du noch gesehen? Welche Chance besteht noch weiter? Oder es gibt auch U13-Spieler oder Jünger, die durch Gespräche mit ihren Eltern, gerne mit den Vätern, die schon sämtliche Fachbegriffe sagen können mit auch Angriffspressing und das und das und das. Ja, aber was heißt das denn? Was bedeutet das denn für dich? Weil gerade dieses Thema, was bedeutet das für dich? Es gibt Begriffe im Fußball und wir machen uns darüber keine Vorstellung, die für dich eine ganz klare Idee oder eine ganz klare Handlung beschreiben. Und für mich sieht die Handlung komplett anders aus. Aber wir reden mit den gleichen Wörtern. Und es geht nicht darum, immer neue Wörter zu erfinden im Fußball. Es gibt auch durchaus schon genug Wörter, die eine gute Wirkung haben. Und auch da ist immer nur die Frage, was hilft? Sondern das Allerwichtigste ist einmal zu checken, ja, aber was ist denn, was meinst du denn konkret mit diesem Begriff? Wenn du jetzt sagst das, was meinst du damit? Wie soll das aussehen? Und dann kann es natürlich sein, dass so eine Intervention oder so ein Coaching etwas länger dauert, deshalb vielleicht nicht beim typischen Hamburger Winterregen bei 4 Grad. Das ist vielleicht nicht so ausgedehnt sein. Nur sollten wir uns schon auch diese Zeit nehmen und diese Momente nehmen, damit wir die Spielerinnen und Spieler begleiten in ihrem Wachstumsprozess auf dem Platz, dabei bessere Entscheidungen zu treffen.
Da waren jetzt sehr, sehr viele Punkte bei, auf die man eingehen könnte. Ich würde mal mit dem Fragestil anfangen, den du angesprochen hast. Ich habe nämlich als Trainer auch die Erfahrung gemacht, also in allergrößten Teilen finde ich, funktioniert das echt gut mit dem Fragestil und ich hatte auch eigentlich nie Probleme damit, dann weiter zu fragen und naja, erstmal zu gucken und zum Teil stellt man dann ja auch fest, dass vielleicht eine Antwort kommt, die man jetzt vorher gar nicht irgendwie geplant hatte, aber die gar nicht so verkehrt ist. Und wo man dann vielleicht auch das, was man eigentlich vorhatte, mal dann zurückstellen kann. Aber ich hatte dann auch die Erfahrung, dass mal so ein, naja, wenn ich dann weitergefragt habe und weitergefragt habe, gerade als die noch jünger waren, ich trainiere die Mannschaft schon ein bisschen länger, dass dann so ein Seufzen kam und ich schon so gemerkt habe, okay, jetzt sind sie irgendwie von diesem Fragen ein bisschen genervt und da kann man sich ja die Frage stellen, ist das dieser Fragestil an sich, der vielleicht, wenn er zu viel benutzt wird, irgendwie nervt oder ist es das Coaching an sich, was dann zu dem Zeitpunkt vielleicht zu viel war? Weil das habe ich auch gemerkt, dass einfach zu viel Coaching auch nicht gut ist und man das halt entsprechend dosieren muss.
Den letzten Punkt, den du ansprichst, um vielleicht sogar mit dem zu starten. Wir hatten neulich, wir haben öfter das Glück, dass wir Schüler von einer Nachbarschule mit zu uns in die Lizenz holen können und dass die Teilnehmenden dann mit dieser Schülergruppe Training machen. Und da gab es einen Schüler, der war verletzt, der konnte nicht mitmachen und der hat sich nur die Standzeit mal aufgeschrieben von den Spielern. Und also von der Trainingsgruppe, stell dir vor, du hast 15 Minuten Training und du willst dann natürlich dein Feuerwerk abbrennen, weil jetzt willst du alles zeigen, was du gelernt hast. Und dann stoppt da jemand die Standzeit mit. Und das ist auf jeden Fall ein Qualitätskriterium für gutes Training, dass die Standzeit gering ist. Das heißt, wenn ich coache jetzt nicht 800 Mal und ich coache auch nicht in 15 Minuten so, dass 8 Minuten gestanden wird. Nur wenn ich coache, dann bitte mit Qualität. Dieser Moment ist super wichtig. Dieser Moment ist super wichtig. Und dann nochmal können wir uns auch die Frage stellen, wir reden jetzt natürlich über Jugendbereich, wo das Thema mit den Fragen natürlich vielleicht noch besser ist und eine nachhaltigere Wirkung hat. Jetzt kannst du dir aber auch vorstellen, du übernimmst vielleicht in der fünften, sechsten Liga eine Mannschaft, die ist am Tabellenende. Die ist verunsichert. Da brauchst du jetzt keine Fragen stellen, sondern die wollen jetzt erstmal Lösungen haben. Da brauchst du erstmal klare Ansagen, wie will ich es haben? Also auch, dass ich als Coach muss ich erstmal in der Lage sein oder als Trainer, Trainerin muss ich in der Lage sein zu identifizieren, wie ist die Situation, was braucht meine Mannschaft von mir? Dann sollte klar sein, dass je mehr Bewegungszeit, deshalb Trainingszeit ist das Wertvollste, was wir haben, weil wir wollen viele Ballkontakte generieren, wir wollen viele Entscheidungen generieren, wir wollen viele Spielmomente in diesem Training sicherstellen. Immer dann, wenn wir reden und wenn der Ball nicht läuft, muss das, was wir sozusagen stattdessen machen, gerade ja so viel wichtiger sein oder so einen Qualitätsschub nach sich bringen, dass die Zeit danach, wo der Ball wieder rollt, viel besser genutzt wird. Dann ist es aus meiner Sicht erstens wichtig, dass wenn ich eine Frage stelle, sollte ich diese Frage offen formulieren, dass nicht schon klar ist, was ist jetzt das und was ist jetzt das, idealerweise. Und es sollte auch so sein, dass die Spielerinnen und Spieler ja aufgefordert werden, selber ihre, also ich kann immer dann, wenn ich Nach deiner Perspektive frage, was hast du gesehen? Wer ist für dich die beste Option? Dann ist sofort klar, es geht um dich. Es ist auch klar, es geht nicht um richtig oder falsch. Und natürlich habe ich das auch erlebt, dass es Mannschaften gibt, denen gefällt das gar nicht, selber so viel nachdenken zu müssen. Denen gefällt das nicht. Dann müssen wir halt einen Kompromiss finden, weil ich finde es wichtig, dass ihr vielleicht nachdenkt in dem, wie ich Fragen stelle und die sagen, ja, Trainer, aber jetzt lass mich mal ein bisschen in Ruhe, weil ich will eigentlich hier nur ein bisschen kicken. Natürlich muss so dieses Verhältnis irgendwie passend sein und stimmen. Das ist dann die Empathie von jedem, das so ein bisschen zu spüren und zu sagen, okay, das ist jetzt was, wo ich reingehen muss, da kann ich sie jetzt auch mal lassen. Das ist jetzt einfach gerade wichtig für unser Trainingsthema. Und was du auch angesprochen hast, was ein spannender Punkt ist, ist, wenn ich in ein Training gehe, dann habe ich eine Idee, wo wir in die Nähe kommen wollen oder welche Situation wir erleben wollen. Ich habe nicht oder meine Trainingsformen sind nicht so gestaltet, dass ich vorher schon weiß, das und das wird jetzt der Fehler sein, das und das wird das Problem sein, das die Lösung. Also wir sind ja auch so aufgewachsen, dass wir einen Trainingsplan bekommen oder wir gucken in eine Trainingszeitschrift rein und dann stehen da irgendwie Coaching-Punkte und das ist bei manchen Trainingsformen irgendwie schon mal so das Synonym für, das wird schieflaufen, das kannst du gleich coachen. Und das ist ja für uns als Trainer total wichtig, dass ich weiß, was ich coachen kann, weil dadurch bin ich ja wichtig. Aus meiner Sicht oder für mich sind die besten Trainingsmomente die, wo ich im Prinzip am Rand stehe und überflüssig werde, weil die Spieler so in ihrem Spiel vertieft sind, weil die so im Flow sind, weil die so miteinander ja auf dem für sie höchsten Qualitätslevel Sachen umsetzen können, die total in unserem Sinne sind, total im Sinne von unserem Spiel sind. Und du musst es ihnen nicht erklären, sondern die Trainingsform gibt das Feedback sie selber, die Spielform sorgt dafür, okay, hat jetzt nicht geklappt, also kein Problem im Fußballspiel am Wochenende gibt es tausend Sachen, die nicht klappen, es ist kein Problem. Sondern es ist ja immer nur wichtig, wie machen wir weiter, wie gehe ich damit um, was ist die nächste Aktion? Es ist immer die nächste Aktion nur wichtig und in diesem Prozess begleite ich und wenn ich nicht mehr begleiten muss, weil die Spielerinnen oder Spieler so autonom sind, dass sie das für sich selber durchziehen können, ist es fürs Training super. Also es gibt Momente, da werden wir gebraucht als Trainer und es gibt Momente, da wird von uns gebraucht, dass wir nicht stören.
Da fällt mir auch ein, dass ich bei einer Trainerfortbildung mit Hannes Wolf bei Holstein Kiel war und da ging es dann auch ums Coaching und da hatte Hannes Wolf gesagt, dass er gerne, naja, so Coaching-Joker benutzt, wo er vor einer Trainingseinheit sagt, okay, er darf jetzt in dieser Trainingseinheit zweimal eingreifen, als Beispiel. Und dann muss er sich jedes Mal die Frage stellen, ja, will ich jetzt wirklich unterbrechen und coachen. Jetzt kann man natürlich erstmal dahingestellt sein lassen, wie oft oder wie viele Joker man da haben sollte. Aber diesen Grundgedanke finde ich ganz gut, sich irgendwie zwingen zu müssen, sich diese Frage zu stellen, ist es jetzt notwendig zu coachen? Und ich finde es auch ganz gut, wenn man sagt oder unterscheidet zwischen einem Unterbrechen und ich coache die ganze Mannschaft oder einem Individualcoaching, wo ich die Form weiterlaufen lassen kann und einfach den Einzelnen kurz coache. Das können dann ja ein, zwei Sätze sein und dann ist er wieder in der Form drin. Und das, finde ich, führt dann zu so einem anderen Punkt, den du auch noch angesprochen hattest. Du hattest von dem Wording je nach Altersklasse gesprochen, dass ich ja nicht dieselben Begriffe in der E-Jugend benutze wie in der B-Jugend. Und das finde ich ganz wichtig und gleichzeitig finde ich irgendwie wichtig, dass, was ja jetzt auch bei der Trainingsphilosophie Deutschland immer mehr angesprochen wird, dass es mehr um mein Erleben geht, als dass der Trainer die ganze Zeit redet. Und das ist ja auch das, was du mit Standzeiten zum Beispiel meintest. Also das sind so für mich die entscheidenden Punkte, dass man guckt, wie kann ich vielleicht auch coachen, dass, naja, die Spieler trotzdem in Aktion bleiben können, zum Beispiel durch so ein Individualcoaching. Und ja, wie kann ich das eben erreichen, dass die, naja, mehr das erleben, als dass ich die ganze Zeit reden muss. Das geht ja über den Aufbau der Form zum Beispiel. Naja,
Genau, 100%.
wenn ich zum Beispiel ein Minitor ins Feld reinstelle, was zusätzlich noch zugestellt werden muss, habe ich ja so eine Art Angriffspressing mit drin. Dann muss ich ja den jüngeren Spielern gar nicht sagen, dass wir gerade Angriffspressing trainieren. Genau, also das vielleicht nochmal so meine Überlegung zu dem, was du gerade gesagt hattest. Ich würde auch gerne nochmal auf die Spielprinzipien eingehen. Die hattest du ja auch am Anfang in deiner Ausführung genannt. Und du hast gesagt, dass du stattdessen auch von einer Intention sprichst. Ich hatte auch bei LinkedIn bei einem deiner Beiträge noch diesen Begriff geteilte Teamintention, glaube ich, gelesen. Also,
Geteilte Intention, ja.
genau, also vielleicht gehst du nochmal auf dieses Thema ein. Also warum ist dir das genau wichtig jetzt zwischen, ist es einfach nur ein anderes Wort für Spielprinzipien oder gibt es für dich da einen Unterschied? Also, weil du bringst ja nochmal, du hast ja auch gesagt, es gibt nicht diese einheitliche Sprache und jeder versteht irgendwo unter einem Begriff was anderes. Also könnte man ja jetzt provokant die Frage stellen, warum bringst du noch mal einen neuen Begriff mit rein? Ne?
Genauso was für uns sowohl in der Arbeit in der Trainerausbildung als auch für mich persönlich immer das entscheidende K.O.-Kriterium ist immer, hilft es oder hilft es nicht? Ich persönlich glaube, dass es dann so, es gibt im Fußball gerne so Modewörter oder Wörter, wo künstlich was neu aufgemacht wird. Und das ist dann relativ egal, wer was wie gesagt hat, aber weiß nicht, da gab es eine Zeit lang, war plötzlich Iglu irgendwie was, okay, wir bauen uns ein und wir sind stabil. Ja, kann man so machen. Wir in Hamburg, wir verteidigen die Burg. Das ist dann vielleicht ein anderer Begriff. Also ist das jetzt ein allgemeingültiger Begriff? Nee, trotzdem gibt es, was sich auch hier weit verbreitet hat. Was die Spieler von sich aus gerne nutzen, ist zum Beispiel den Begriff Anker. Es gibt einen Ankerspieler, über den verlagert wird. Und klar, gerade im Norden, das Thema Anker und die Verbindung dazu und die Sicherheit, die das Bild gibt, ist positiv. Und wenn die Spieler das von sich aus auch benutzen, super. Habe ich den Begriff reingebracht? Nein. Wichtig, dass dieser Begriff genutzt wird? Auf keinen Fall. Do it. Das ist kein Problem. Beim Begriff der Intention ist es so, dass wir denken, dass dieser Begriff viel mehr Freiheit abdeckt als ein Prinzip. Weil ein Prinzip so einen prinzipiellen Standpunkt häufig festmacht. Wir benutzen das deshalb, weil wir erleben, dass Spielprinzip oder Spielprinzipien super fix und super einengend bisweilen formuliert werden. Weil es Coaches gibt, die sich damit schmücken, besonders viele Spielprinzipien zu haben. Du hast den mittlerweile ja sehr berühmten Vortrag von Julian Nagelsmann angesprochen. Ich glaube, es war von 2019, wo er beim ITK auch über Spielprinzipien gesprochen hat. Und ich weiß nicht, dass er irgendwelche mit 30 so und so Spielprinzipien hat. Perfekt. Wozu das natürlich führt, und das ist nicht Julians Schuld, ist, dass natürlich jeder Trainer jetzt sagt, oh, also wenn Julian Nagelsmann 33 Spielprinzipien hat, dann brauche ich ja auch mindestens 33. Oder ich brauche natürlich 20, weil ich bin natürlich nicht, wie er zu jedem Zeitpunkt Trainer von RB Leipzig oder jetzt Bundestrainer. Ich bin natürlich nicht da, ich bin ja irgendwie auf einem anderen Level, also brauche ich 15. Aber die Frage ist ja, bin ich jetzt ein besserer Trainer, weil ich viele Spielprinzipien habe? Oder brauche ich das? Oder brauche ich das nicht? Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, was hilft? Also hilft es mir jetzt, viele Spielprinzipien zu haben? Oder es gibt bei manchen, die von sich behaupten, ja, ich beschäftige mich viel mit taktischer Periodisierung und da gibt es so einen Begriff quasi mit Prinzip und dann gibt es ein Subprinzip und ein Sub-Sub-Prinzip und ein Sub-Sub-Sub und es endet nie. Es ist ein riesiger Baum und ich habe immer am Anfang, als ich in diesem Master war, habe ich geguckt und gedacht, ja, aber also das ist nicht das, was die propagieren, aber ich habe mir dann halt die Frage gestellt, weil es dann manche Trainer und die so in der Nähe zu diesem Thema waren, haben diese Prinzipienbäume genutzt und ich dachte so, boah, unglaublich, aber das ist ja voll kompliziert, dass ich mache jetzt eine Trainingsform und ich muss jetzt quasi in meinen Bäumen einmal scannen, welche Prinzipien mache ich denn jetzt gerade? Das ist doch viel zu kompliziert. Und dafür ist es doch gar nicht gedacht. Es soll doch was vereinfachen. Es soll doch nicht, also es gibt dann so diesen Anspruch und meine Prinzipien müssen alle Phasen und jede Situation des Fußballs abdecken. Und genau das sollen sie ja, also sollen sie, aber sie sollen ja nicht, ich brauche ja nicht 200 Prinzipien, um jeden Spielmoment abzudecken, sondern sie sollen ja zusammenfassend, wie du das so schön gesagt hast, Leitlinien sein. Sie sollen ja eine Orientierungshilfe bieten. Und dann gibt es schon auch nochmal eine Unterscheidung. Beispielsweise im Spielprinzipienbuch, was es ja auch gibt, sind bestimmte Spielprinzipien drin. Und das kann ich sagen, weil ich mit Gabriel dazu auch im Austausch war und ich ihm das auch selber gesagt habe. Das ist jetzt dann keine Überraschung. Für mich sind da bestimmte Sachen als Prinzip genannt, die aber für mich keine Spielprinzipien sind. Weil es gibt einfach gewisse Situationen im Fußball, die kannst du. Also da gibt es jetzt nicht die Fülle an Möglichkeiten, was du tun solltest, um erfolgreich zu sein. Wenn du den Ball verlierst, dann gibt es, weiß nicht, gibt es im Prinzip drei Sachen. Entweder gehst du ins Gegenpressing, einer stellt, Rest fällt, oder alle rennen nach hinten. So, davon findet jetzt jeder momentan Gegenpressing am tollsten. Nur muss man sich ja vorher die Frage stellen, was sind denn die Grundbedingungen und Aspekte, damit ich überhaupt Gegenpressing spielen kann? Für Gegenpressing brauchen wir viele Spieler in Ballnähe. Das heißt, mein eigener Ballbesitz muss so organisiert sein, dass überhaupt das Bedingungsgefüge möglich ist, dann ins Gegenpressing ja zu gehen, zum Beispiel. Wenn wir also stattdessen eine generelle Intention formulieren, dann ist die Intention, ich brauche viele Anspielstationen in Ballnähe. Wir wollen nah beieinander sein. Wir wollen den Ball die maximale Zeit des Spiels für uns haben. Jetzt habe ich allgemeine Wünsche oder allgemeine Botschaften damit gesagt. Und du kannst jede von diesen Botschaften absolut in taktische Handlungen überführen. Das heißt, wir sagen, also ich sage dir nicht, wo musst du anbieten oder wo musst du dich anbieten, gehst du zwischen die Linien, gehst du dahin, wie auch immer, sondern ich sage, du sorgst dafür, dass du oder dass wir die maximale Anzahl an ja, Passoptionen haben. Das geht für gewöhnlich dadurch, dass jeder Spieler oder jede Spielerin auf dem Feld sich anbietet und in den freien Raum geht und dadurch eine Passlinie bildet. Das ist dann die Aktion, die daraus folgt. Aber die grundsätzliche Intention ist klar. Und diese Intention kann ich sogar noch mal wenn ich noch mal einen Schritt rausgehe, kann ich sogar in allgemeingültige Werte überführen. Ich kann ja sagen, es gibt ja für gewöhnlich, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch schon mal gemacht hast, mit deiner Mannschaft in der Sommervorbereitung sind alle voller Energie und überlegen sich, ja, alles klar, wie wollen wir jetzt in die Saison gehen? Wir machen Teamregeln oder wir machen so Teamwerte und das entwickelt dann das Team für sich und super und jeder macht seinen Daumenabdruck drauf und perfekt. So, und in diesen Teamwerten steht ziemlich sicher, neben diesen oft allgemeinen Floskeln mit Respekt, wo ich dann auch wieder sage, ja, was heißt das denn genau für dich? Gibt es so das Thema, wir achten aufeinander oder wir helfen einander. Wir helfen einander. Perfekt. Teamwert, wir helfen einander. Und dann bist du auf dem Trainingsplatz und der Mensch, der den Ball hat, ist die ärmste Sau, weil keiner hilft ihm. Keiner hilft ihm. Keiner bietet sich an. Oder noch schlimmer, Ballverlust. Vier Leute bleiben stehen. Und das sind dann die Momente, wo ich sage, egal wie viel Coaching-Joker ich mir vorgenommen habe oder nicht, es gibt Sachen, da muss man einschreiten und das ist dann wichtig. Und dann muss ich unterbrechen, aus meiner Sicht, oder ich werde dann unterbrechen und werde dann die Frage stellen, Jungs, ihr habt gesagt, ihr helft einander, aber ihr helft einander gar nicht. Schaut mal, das und das und das. Ist das ein Spielprinzip? Nö, das ist kein Spielprinzip. Für mich ist es kein Spielprinzip, zumindest. Ich würde sagen, das ist eine Intention oder das ist ein Wert, den wir haben. Und deshalb nochmal, ist es nicht wichtig, zwangsläufig, wie die Sachen heißen. Es ist wichtig, was wir machen. Und es ist auch nicht wichtig, dass unsere Spieler wissen, also es ist am unwichtigsten, ob die Spieler jetzt wissen, wie das Ding heißt oder ob die das formulieren können, weil ich trainiere nicht nur Leute, die aufs Gymnasium gehen. Ich trainiere alle, ich trainiere Kinder oder Jungs momentan, die gut Fußball spielen. Und ich möchte ihnen helfen, dabei besser Fußball zu spielen. Und dafür ist es nicht wichtig, dass er mir alles irgendwie erklären kann, sondern wichtig ist, dass er alles machen kann. Und da gibt es schon nochmal einen Unterschied zwischen dem, was wir als konventionelle Schulbildung oder konventionelle Intelligenz verstehen und das, was wir als Fußballintelligenz möglicherweise verstehen können. Dementsprechend sage ich, es geht nicht um Wortklauberei, was ist jetzt welcher Begriff, sondern es geht darum, wir haben eine Intention. Was bedeutet, ich habe eine Vorstellungskraft, was wir machen können in der Situation oder für den Raum. In diesem Vortrag, den ich beim BDFL online gehalten habe, beim Online-Kongress, ging es um geteilte Intentionen. Das heißt natürlich, wenn du jetzt an deinen besten Kumpel denkst, mit dem du früher Fußball gespielt hast oder vielleicht heute noch Fußball spielst, dann hat sich mit der Zeit etwas zwischen euch entwickelt, was man blindes Spielverständnis wahrscheinlich oder als blindes Spielverständnis beschreiben könnte. Weil du weißt schon an der Art, wie er sich bewegt, wie er dir den Ball zupasst, wohin er als nächstes laufen wird und wo er und wie er den Ball braucht. Das weißt du. Woher weißt du das? Weil ihr viel Zeit zusammen verbracht habt, auf dem Platz insbesondere und wahrscheinlich auch neben dem Platz, weil du ihn ein bisschen als Charakter kennst und weißt, wie er tickt und weißt dann, was er braucht. Dieses blinde Spielverständnis ist nahezu unmöglich zu verteidigen. Es ist möglich zu verteidigen, aber es ist unmöglich vorherzusehen. Es ist nicht möglich vorherzusehen, weil woher soll ich als Verteidiger wissen, ihr beide seid super miteinander synchronisiert abgestimmt. Was jetzt als nächstes passiert, weiß ich nicht. Kann ich das vielleicht versuchen zu lesen und kann es vielleicht im letzten Moment noch retten? Wenn ich gut bin, ja, sonst nein. Wenn wir also sagen, du und ich haben eine gemeinsame Intention, einen gemeinsamen Gedanken für einen Raum, für die Möglichkeiten, die in diesem Raum existieren. Zum Beispiel, du siehst, der Raum ist frei und läufst da gleich rein. Ich sehe, der Raum ist frei, du wirst gleich reinlaufen. Ich spiele den Ball in diesen Raum hinein, du läufst hinein, du läufst in der Folge alleine aufs Tor zu. Dann haben wir beide eine geteilte Intention, eine gemeinsame Idee für diesen Raum. Man kann sagen, weil es ein absoluter Wettbewerbsvorteil ist, dass es ja fantastisch wäre, dieses blinde Spielverständnis miteinander zu entwickeln. Und dann kommen wir quasi fast zum Ausgangspunkt. Wie entwickle ich das? Durch miteinander spielen, durch Fußball spielen. Nur, ich kann jetzt nicht, und das finde ich, wird manchmal noch ein bisschen zu. Oder da sind wir wieder in diesem Rezeptdenken. Ich finde die Trainingsphilosophie Deutschland super, dass es sie gibt. Und mir ist wichtig, dass sich kein Coach dahinter versteckt und sagt, naja, ich spiele jetzt 4 gegen 4 oder ich spiele jetzt das und das. Steht ja in der Trainingsphilosophie Deutschland und jetzt zünden wir hier ein paar Kerzen an, dass die Spieler besser werden. Sondern jetzt geht es auch darum, miteinander besser zu werden, um das zu verstehen, was da passiert. Und dann geht es gar nicht darum, dass ich als Trainer alles verstehen muss. Es geht auch nicht darum, dass ich als Trainer alles weiß. Ich als Trainer weiß für gewöhnlich relativ wenig. Ich behaupte, ich weiß viel weniger als meine Spieler. Sonst würde ich ja selber Fußball spielen. Ich bin ja der Begleiter. Das heißt, alle Spieler sind schlauer als ich. Und die müssen wir auch, oder ganz häufig ist es so, dass wenn du deine Frage stellst, ja, warum hast du das so gemacht oder was siehst du da, dann gibt es genau die Momente, wo du sagst, wo du auch schon gesagt hast, hey, das ist ja eine super Idee, habe ich noch nicht vorher gesehen. Und genau dazu müssen wir unsere Spielerinnen und Spieler ermächtigen, dass sie diese Momente schaffen, damit etwas Nächstes entstehen kann, damit es ein sich selbst bereichernder Prozess ist. Die Spieler schaffen es, mich zu bereichern, ich bereichere die Spieler. Es ist ja nicht nur in eine Richtung, es geht ja in beide Richtungen. Und in jenem Vortrag habe ich auch davon gesprochen. Es gibt im Spanischen so diesen Begriff von, der heißt Pequeña Sociedad. Das ist übersetzt, heißt das kleine Gemeinschaft, kleine Gesellschaft. Und das ist ein Begriff, der geht auf César Luis Menotti zurück, den Weltmeistertrainer von Argentinien, der damit zwei Spieler beschreibt, die ein blindes Spielverständnis haben zusammen auf dem Platz. Zum Beispiel ganz früher Puskás und Di Stefano. Heute in der Zeit würde man vielleicht sagen Jordi Alba und Messi oder Alaba und Ribéry oder auch zur Startzeit von Alonso, Diaby und Frimpong. Hatten ein Verständnis miteinander, die haben einfach connected. Und auch da ist es, wir haben ja immer den Anspruch als Trainer, ich will ja immer alles verstehen und wenn ich das nicht verstehe, dann fühle ich mich vielleicht machtlos oder nicht schlau genug oder so. Ich sehe, die beiden funktionieren zusammen gut. Das ist ein super Duo. Bring sie zusammen. Sorg dafür, dass sie auf dem Platz nah beieinander sind. Bring den Ball dahin. Viel Spaß. Du musst nicht verstehen, was in deren Köpfen und zwischen denen gerade vorgeht. Es muss nicht unser Anspruch sein. Nur wir sollten sie in die Situation bringen, dass wir es ihnen ermöglichen, dass das Ganze zum Vorschein kommt, dass es fließt, dass sie gemeinsam sich dadurch verwirklichen können, weil es offensichtlich einen Mehrwert für die Mann bieten kann, wenn dieses Duo zusammen auf dem Platz agiert.
Also ich glaube, wenn man mal so ein bisschen zusammenfasst, was du gesagt hast, ich hatte ja eingangs quasi die Leitfrage gestellt, was können wir aus, naja, aus dem Profifußball, aus dem Erwachsenenfußball, wo es in Anführungszeichen taktischer ist, was können wir da für den Nachwuchsfußball mitnehmen? Und du hattest ja einerseits gesagt, dass solche Spielprinzipien das sind, was man insbesondere daraus mitnehmen kann. Und du hattest ja auch gesagt, dass diese, naja, den Spielern Freiheit verleihen. Und Freiheit ist ja das, was wir auch immer, naja, wollen, was ja auch viel kritisiert wird, dass es eben, naja, dass Taktik immer damit assoziiert wird, dass man die Spieler einschränkt. Und das hast du ja jetzt.
Genau, aber das möchte ich sozusagen nur noch mal verstärken, was du sagst, weil also frei, ohne Regeln gibt es keine Freiheit, sondern Regeln organisieren ja auch unser Zusammenleben, sonst haben wir Anarchie. Und ich will weder sozusagen hier draußen in der Stadt noch will ich auf dem Platz maximale Anarchie, sondern ich möchte gerne Regeln, die dafür sorgen, dass sich unser Team verwirklichen kann. Und ob ich jetzt, wie gesagt, wie es dann Spielprinzip oder so und so, ist nicht wichtig, ist auch nicht wichtig gegenüber den Spielern, sondern ich schaffe als Coach den Rahmen dafür, dass in diesem Rahmen alle Spieler oder Spielerinnen mit ihren Qualitäten maximal zum Vorschein kommen können.
Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein gutes Argument dafür, dass Taktik auch im Nachwuchsfußball wichtig ist. Und ein anderes Argument hattest du eigentlich, was ja, könnte man meinen, auf der Hand liegt, aber hattest du damit genannt, dass du gesagt hast, Taktik ist jede Entscheidung, die man trifft, um ein Ziel zu erreichen. Und es wird ja immer, naja, gesagt, was ist der Zweck des Spiels oder was ist der Sinn des Spiels Fußball? Und dann heißt es immer Tore erzielen und Tore verteidigen. Ich würde das ehrlich gesagt noch ein bisschen anders formulieren und einfach sagen, das Ziel ist, mehr Tore zu schießen als der Gegner.
So ist
Und
es auch in den Regeln definiert. Also wenn man sich die Fußballregeln anguckt und sagt, die Fußballregeln sind so formuliert, dass es nicht drin steht, es gewinnt die Mannschaft, die weniger Tore kassiert, sondern die Fußballregeln, das Regelwerk ist so definiert, es gewinnt die Mannschaft, die ein Tor mehr schießt als der Gegner.
jetzt könnte
Und
man
das ist ja schon der die offensive Natur des Fußballspiels.
Genau, und wenn das einfach das Ziel des Spiels ist, man könnte sich natürlich noch komplizierter machen und das Torverhältnis mit reinnehmen und sagen, das spielt auch noch eine Rolle, aber ich mache es mal ein bisschen einfacher, ich will einfach mehr Tore schießen. Und Taktik ist eben eine Entscheidung, um dieses Ziel zu erreichen. Dann brauche ich natürlich auch im Nachwuchsfußball, naja, dann brauche ich dann natürlich Taktik. Und am Ende geht es dann ja darum, naja, wie bereitest du das irgendwie altersgerecht auf, dass, naja, deine Zielgruppe ist. Versteht. Und bevor wir zur Abschlussfrage kommen, würde ich dazu gerne nochmal eine Nachfrage stellen, weil ich meine Diskussion mit einem Trainerkollegen hatte. Ich glaube, er hatte das Top-Down genannt, dass er meinte, die Reihenfolge wäre die falsche, wenn man von dem, naja, Erwachsenenfußball in Anführungszeichen ausgeht und das dann versucht runterzubrechen. Man müsse von unten nach oben gehen. Aber ich verstehe diesen Gedanke, also es geht irgendwie nicht. Also es geht nicht in meinen Kopf rein, weil das ist ja letztlich das Zielspiel, wo ich am Ende hin will. Und wenn ich ein Ziel habe, muss ich ja erstmal das Ziel betrachten und dann gucken, wie komme ich da hin. Also ich kann ja.
Ich würde sogar noch anders formulieren. Also mit Top-Down und Bottom-Up und wie auch immer sind, glaube ich, Begriffe, die aus der Wirtschaft kommen und wo in dem Zusammenhang zumindest andere Sachen gelten als in einem Spiel wie Fußball, weil ein Spiel spielt man und arbeitet man nicht. Wir stellen auch gerne die Frage, der Schlüsselspieler oder die Schlüsselspielerin der Zukunft. Was müssen die denn können? Weil, wenn wir jetzt im Nachwuchsfußball tätig sind, dann müssen wir uns ja eher die Frage stellen, wir wollen gerne 2030, 2034, 2036, keine Ahnung, Da wollen wir gerne Titel gewinnen. Wir wollen gerne die Leute ausbilden, die dann ein Champions League-Finale bestreiten. Das wäre ja super, weil alle Weltmeister von 2014 sind ja nicht, ich will jetzt ketzerisch sagen, bis auf Manuel Neuer, aber das ist ja auch nicht richtig. Die sind ja nicht im NLZ geboren, sondern die sind irgendwann dahin gewechselt. Und da ist ganz viel vorher passiert. Das heißt, jeder von den Spielern, die jetzt im Männerfußball zuletzt maximal erfolgreich waren, zum Beispiel, und das ist beim Frauenfußball genauso, die kommen ja aus unserer Mitte, die kommen von einem kleinen Verein. Und die haben davon profitiert, dass es jemanden gab, der ihnen ermöglicht hat, Fußball zu spielen. Wie, in welchem Umfang und mit wie viel Coaching dabei oder nicht, weiß ich nicht. Entscheidend ist, wir sollten uns die Frage stellen, bei allen, weil natürlich weiß ich, dass es einen Unterschied gibt zwischen Breitensport und ambitionierten Fußballspielen. Aber wir müssen uns doch erstmal die Frage stellen, ich möchte gerne so vielen Kindern wie möglich die Option geben, sich bestmöglich zu entwickeln, damit sie, wenn sie möchten und wenn sie das Zeug dafür haben und bereit dafür sind, tatsächlich die nächsten besten Entwicklungsschritte gehen können, sich gegebenenfalls weiterentwickeln, vielleicht in ein NLZ wechseln, vielleicht dadurch ihren Weg machen und vielleicht irgendwann im Fußball ankommen und vielleicht zu den Ausgewählten gehören, die irgendwann mal ein Champions League-Finale in ihrem Leben bestreiten. Und damit das möglich ist, muss ich mir ja die Frage stellen, welche Qualitäten sind gefordert? Und dann kommen wir zum Thema Entscheidungsqualität. Dann kommen wir zum Thema Schnelligkeit, aber nicht nur die reine Bewegungsschnelligkeit, sondern vor allem die Schnelligkeit im Kopf. Dann kommen wir zu technischen Voraussetzungen. Ich muss meine Gedanken, die ich habe, auch umsetzen können. Und wir sprechen immer sehr lapidar davon, ja, du musst das Spiel verstehen. Wer versteht das Spiel? Jetzt haben wir halt den Trainer, wo ich behaupten würde, naja, versteht denn überhaupt der Trainer das Spiel oder versteht der Trainer das Spiel nicht? Und da möchte ich eigentlich eher von weg, dass man nicht sagen muss, es geht mir jetzt nicht darum, das Spiel zu verstehen. Also der Trainer muss doch gar nicht das Spiel verstehen. Der Trainer muss doch einfach nur die Spielerinnen und Spieler so begleiten, dass sie in ihrer Entscheidungskompetenz besser werden, dass sie vielleicht detaillierte Hinweise kriegen, was Technik betrifft. Das ist ja auch etwas, was jetzt immer weniger wird oder wo wir merken, dass die Teilnehmende in den Trainerlizenzen immer größere Schwierigkeiten haben, wirklich ein Top-Coaching zu setzen oder gute Hinweise zu setzen, was Technik betrifft. So, und die besten Tipps dafür zu geben. Aber wenn ich mich selber als Coach nicht als die Frontfigur sehe, die immer vorweg marschiert und alles vorgeben muss, weil ich der Top-Chef von allem bin, sondern ich bin der Prozessbegleiter, der Orientierer, der Tippgeber, der Ratgeber, natürlich auch mal der, wie ein, im Prinzip ja auch wie ein Elternteil, der mal erzieherisch wirkt und der auch mal ein strenges Feedback geben darf. Das ist ja wichtig. Das ist ja wichtig. Aber ich bin ja nicht die Hauptperson, weder im Training noch im Spiel. Ich bin der, der den Kontext schafft, der den Rahmen stellt, der ein Fußballerleben im Training möglich macht. Ein Fußballerleben, was, und das ist mir dann auch manchmal, oder es wird manchmal falsch verstanden, es geht immer nur um Freude. Freude entsteht ja durch Anspruch, durch was schaffen. Wir haben oft in der Ausbildung beispielsweise das Thema, dass wir sagen, naja, was kann der Fußball von Online-Spielen lernen? Wie ist so eine Online-Spielwelt organisiert? Eine Online-Spielwelt ist, brauchen wir jetzt keine Namen von irgendwelchen Spielen nennen, ist aber grundsätzlich so aufgebaut, dass sie sehr weitläufig ist. In dieser weitläufigen Welt kannst du fast machen, was du möchtest. Du kriegst aber nur Punkte oder Belohnung, wenn du bestimmte Missionsziele erfüllst. Niemand in diesem Spiel sagt dir, wie du diese Ziele erfüllst. Wenn du diese Ziele erfüllst, sagt jemand, gut gemacht. Scheiterst du dabei, diese Ziele zu erfüllen, sagt dir keiner, konzentrier dich, beweg dich besser oder sonst was, sondern dir sagt jemand, try again, nochmal. 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 Hast du es geschafft? Gut gemacht. Bezogen auf Fußballtraining ist es oft so, dass wir ja das Gegenteil davon machen. Wir machen, wenn wir auf Fußballplätze gucken, findet langweiliges Training statt. Sehr lineares Training statt. Vorhersehbares Training. Jeder Spieler weiß schon vorher, was gleich passieren wird. Es findet nichts Überraschendes statt. Indem dass das schon klar ist und mein Gehirn eigentlich abschaltet, stell dir vor, wir beide stehen 2 Meter gegenüber und sollen uns die Pässe, sollen uns einen Ball zuspielen, passen hin und her, passen hin und her, alles klar, Pass, Passform, Gassenform. Das ist so langweilig, dass wahrscheinlich unser Gehirn nach 3 Wiederholungen eigentlich schon wieder einschläft und die Bälle verspringt. Der Coach interpretiert das für gewöhnlich anders. Er sagt dann: Konzentrier dich, wie kann das sein, wenn ihr noch nicht mal Pässe über 2 Meter schafft, wie soll ich dann was Kompliziertes mit euch machen, wenn ihr noch nicht mal das schafft? Und das Problem ist nicht, dass wir sozusagen uns nicht konzentrieren können. Das Problem ist, dass es so langweilig ist, dass gar keiner sich aktiviert fühlt, das gut umzusetzen. Das heißt, mein Training stellt Herausforderungen. Mein Training schafft so eine Challenge, die schwierig ist, aber gerade noch zu erreichen ist für meine Mannschaft, um das zu schaffen, weil ich das unbedingt schaffen will. Und dann bin ich bereit fürs nächste Level. Und dann schaffen wir darin sozusagen den Fortschritt. Und in dieser, auf dieser Reise durchs Training bin ich da. Ich bin nicht dafür da, unbedingt die Lösung zu geben. Ich bin dafür da, die Hilfe zu geben, dass du die Lösung entdeckst. Das wäre ja der optimale Rahmen diesbezüglich. Und dann kommen wir halt dahin, dass mein Training so organisiert ist, dass die Sachen, die darin gefordert werden, die sind, die wir wahrscheinlich später auch brauchen. Und dieser Prozess ist ja, das hat sich ja im Fußball nicht verändert, im Grunde. Also wenn du dir, und ich habe mir natürlich, oder wir hatten vielleicht zweifelhafte Glück, aber in der Pandemiezeit, als alles mal irgendwie auf Stopp gedrückt war, wurden viele alte Fußballspiele wiederholt. Und da habe ich mir natürlich auch viele angeschaut und habe halt irgendwie nochmal ganz anders festgestellt, ja klar ist das vielleicht ein bisschen langsamer, aber die Sachen, die da gemacht werden oder die Sachen, die Erfolgsfaktoren sind, die haben sich doch nicht verändert. Die sind immer noch die gleichen. Das heißt, das, was ein Schlüsselspieler 1960 gebraucht hat, braucht ein Schlüsselspieler 2010 oder 2024. Das brauchen die immer noch. Sieht es ein bisschen anders aus? Ja, ein bisschen anders sieht es aus, weil alles ein bisschen anders aussieht. Aber die Grundfertigkeiten und Grundfähigkeiten sind die gleichen. Und darin kann ich eine Sicherheit haben und das weiter verfolgen. Und dann, wie gesagt, ist es nicht wichtig, komme ich von oben runter oder komme ich von unten hoch, sondern was braucht das Fußballspiel? Das Fußballspiel braucht bestimmte Fähigkeiten und die möchte ich gerne entwickeln.
Ja, da waren auf jeden Fall auch nochmal viele spannende Sachen bei. Da muss man schon fast überlegen, ob man nochmal eine zweite Folge aufnimmt. Auf jeden Fall hatte ich ja gerade schon angekündigt, ich würde ganz gern zur Abschlussfrage kommen und die ist immer die nach dem schönsten Moment als Trainer.
Also es gibt grundsätzlich viele Momente, weshalb ich super gerne Trainer bin, die alle etwas damit zu tun haben, am Spieltag insbesondere mit dem Adrenalin, sei es der Moment, der fantastisch ist kurz vor dem Spiel in der Kabine, wenn du das Klackern der Schuhe hörst und du kannst die Anspannung greifen und jeder ist schon so in seinem Film und kurz bevor du zusammengehst und sprichst, genauso wie Spieler an sich, und die mitunter emotionalen Momente, die das Spiel bereithält, sind fantastisch. Der allerschönste Moment für mich als Trainer war allerdings einmal, das ist jetzt auch schon wieder, boah, sehr lange her. Ich war hier in Hamburg, war ich mit meiner Mutter mittags essen und beim Rausgehen haben wir einen ehemaligen Spieler von mir gesehen, der mit seiner Mutter da saß am Tisch. Und der Spieler ist extra aufgestanden, also ich habe den trainiert, als er in der F- und E-Jugend war und zu jenem Zeitpunkt hatte er etwas Stress in der Schule gehabt und ich erinnere mich an eine Situation, wo der Spieler beim Treffpunkt, wir sollten zu einem, ich weiß nicht, ob Hallenturnier oder Auswärtsspiel fahren, stand er ein bisschen abseits und sah sehr traurig aus und dann meinte ich, ja, was denn los? Ja, ich habe eine schlechte Note in dem und dem Fach geschrieben und meine Mutter hat gesagt, wenn das nicht besser wird, kann ich nicht mehr zum Fußball kommen. Ich so, okay, das ist nicht gut. Ich kannte so ein bisschen die Situation, die ein bisschen herausfordernd war für die gesamte Familie, beziehungsweise insbesondere für die Mutter. Und habe dann über den Verein tatsächlich Nachhilfe für den Jungen organisiert. Und dieser Spieler hat in der Folge erstmal für sich geschafft, dass er in der Folge auf ein Gymnasium gewechselt ist und da auch einen Abschluss gemacht hat. War der einzige Spieler, der es dann aus dieser Mannschaft später in den Stützpunkt geschafft hat, obwohl wir jetzt zu dem Zeitpunkt E-Jugend nicht gesagt hätten, dass es der talentierteste von allen war. Aber es ist halt der ja, das Herz hatte, so die Sachen anzunehmen und maximal dann zu investieren. Und diesen Spieler sehe ich ja, und ich wusste jetzt nicht, wie sein weiterer Werdegang war, und er steht auf und begrüßt mich, und ich frage, wie es ihm ergangen ist, wie es weitergegangen ist. Und er erzählt das, und das hat mich einfach glücklich und stolz gemacht. Nicht, weil ich jetzt der Samariter bin, der da irgendwas organisiert hat, sondern einfach nur, weil das zeigt, dass die Momente, die wir als Trainer haben oder die Momente oder unser Wirken als Trainer auf dem Platz, wo wir denken, ah, dieses eine Spiel oder der eine Sieg oder die Meisterschaft, das ist im Grunde egal. Das ist für uns zwar wichtig und es ist der sportliche Wettkampf, der uns irgendwie antreibt und organisiert, aber das, was haften bleibt und in Erinnerung bleibt, sind die persönlichen Momente, die gemeinsamen Momente, die Momente, wo du es geschafft hast, eine Biografie zu beeinflussen, so dass jemand etwas schafft, was er vielleicht sonst nicht geschafft hätte. Und das war als Trainer zumindest auf jeden Fall ein Moment, der für mich sehr schön war und der mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Und ja.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auch oft so bei den Gästen, dass sie solche Momente nennen und gar nicht so oft tatsächlich irgendwie von Titeln sprechen. Kommt ab und an auch mal vor, aber oft sind es irgendwie so, ja, Momente mit einzelnen Spielern. Finde ich eigentlich auch ganz cool, sich das vor Augen zu führen. Vielleicht auch im Moment von Misserfolg, dass es weitergeht und sich vielleicht mal vor Augen zu führen, was die wichtigen Dinge für einen sind. Kann das auf jeden Fall auch nochmal dazugehören. Dann auf jeden Fall nochmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und für die Zuhörer auch nochmal. Ich habe schon Zusagen von weiteren Gästen. Da könnt ihr euch also auf neue Folgen freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.